Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Weltweit wollen Staaten den Ausstoß von Treibhausgas reduzieren, sich von fossilen Brennstoffen verabschieden, den Klimawandel bremsen. Das ist eine enorme Herausforderung, mit der natürlich kein Land alleine fertig werden kann. Aus Sicht von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind, bedeuten diese globalen Herausforderungen aber auch globale Geschäftschancen. Wir schauen uns heute unter anderem verschiedene Förderprogramme an, von denen deutsche Unternehmen im Auslandsgeschäft profitieren können. Und wir sprechen darüber, in welchen Bereichen deutsche Unternehmen international besonders gefragt sind.
Wenn es darum geht, bestimmte Sektoren, sei es Hitze, Wärme, Kälte, Energieerzeugung, Speicher und so weiter, alles zu vereinen, dann können wir, glaube ich, sehr gut punkten. Ja, mit kompletten Systemlösungen. Also nicht nur einzelne Komponenten, sondern tatsächlich Komplettlösungen.
Das war Angelika Fahan-Reimpe. Sie leitet die Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie erklärt uns gleich, welche Unterstützung es für deutsche Unternehmen im Auslandsgeschäft gibt. Danach sprechen wir mit dem Energieexperten Benedikt Hartmann von Germany Trade and Invest. Er sieht unter anderem in der weltweiten Produktion von Wasserstoff ein enormes Potenzial für den Export deutscher Technik.
Das fängt an in der Stromerzeugung der erneuerbaren Energien, geht über die Elektrolyse bis hin zur Umwandlung von Wasserstoffderivaten, also Ammoniak, Methanol und synthetischen Kraftstoffen, wobei da die erforderlichen logistischen Aspekte natürlich auch berücksichtigt werden müssen.
Doch kommen wir zuerst zu Angelika Fahan-Reimpel von der Exportinitiative Energie. Frau Fahan-Reimpel, was genau machen Sie?
Also es ist das Ziel der Exportinitiative, Klein- und Mittelständler mit Produkten oder Dienstleistungen aus dem Bereich klimafreundliche Energietechnologie ins Auslandsgeschäft zu begleiten. Also vor 20 Jahren, als es angefangen hat, ging es noch darum, die Energiewende in die Welt zu tragen. Und da ist sie ja inzwischen angekommen. Von daher geht es jetzt eher darum, den Unternehmen zu helfen, in neue Märkte noch reinzufinden oder da, wo das schon der Fall ist, sie beim Verbleib in diesen Märkten auch zu unterstützen. Und das tun wir durch verschiedene Programme, die also im Rahmen dieser Exportinitiative laufen.
Und was für Programme sind das?
Und zwar ist das einmal, das ist sozusagen das Kernstück, ein sehr umfangreiches Energiegeschäftsreiseprogramm, wo wir also Delegationen in die ganze Welt begleiten. Und diese Reisen finden zu verschiedenen Themen statt. Wir haben inzwischen uns auf 4 Hauptanwendungsfelder dabei spezialisiert, und zwar einmal Energieerzeugung, Energieeffizienz, Wasserstoff natürlich, da geht kein Weg dran vorbei, und auch das Thema Energieinfrastruktur, Off-Grid und Speicher. Ein zweites Programm der Exportinitiative ist das Projektentwicklungsprogramm. Das wird von der GIZ implementiert. Da geht es darum, in bestimmten Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in Asien, Projekte vorzuentwickeln. Also Unternehmen haben ja das Risiko, wenn sie in einen neuen Markt wollen, speziell jetzt diese schwierigen Märkte, dass sie relativ hohes Risiko am Anfang eingehen, weil sie lange erstmal vorentwickeln müssen. Es gibt viel Vorarbeit, das kostet Zeit, Ressourcen, Geld. Und da ist es jetzt so, dass die GIZ vor Ort eine Infrastruktur hat, mit der sie Projektopportunitäten identifiziert, insbesondere bei Industrie- und kommerziellen Kunden, und die auch vorentwickelt und dann diese Opportunitäten, wenn dann alles passt und stimmt, auch an deutsche Unternehmen in dem Bereich weiterleitet, die dann die Möglichkeit haben, sich auch natürlich mit anderen zusammen, auch europäische Unternehmen, auf diese Opportunitäten zu bewerben. Ein weiteres Programm ist das Renewable Energy Solutions Programm. Das wird von der DENA, der Deutschen Energieagentur, umgesetzt. Da geht es darum, Referenzprojekte zu unterstützen. Hier ist es so, dass sich Unternehmen von sich aus einmal im Jahr anmelden können oder bewerben können mit Projekten, die schon relativ weit fortgeschritten bzw. entwickelt sind oder zumindest ein MOU. Es gibt also schon einen Kunden und das ganze Projekt läuft an. Und hier ist es so, dass die DENA oder eben die Exportinitiative bei Schulungs- und Marketingmaßnahmen unterstützt. Ein weiteres Programm, das wir haben, ist ein Sondermesseprogramm. Da haben wir etwa 10 Messen im Jahr, die wir auswählen. Und zwar sind das eben nicht nur wie beim normalen Auslandsmesseprogramm der Bundesregierung, sind es sehr Fachmessen. die sich also alle auf erneuerbare Energien in der einen oder anderen Form spezialisieren oder fokussieren. Und dort haben wir dann einen großen German Pavillon, der also auch speziell für unsere Zwecke gestaltet ist, wo sich Klein- und Mittelständler, die sich vielleicht selber keinen Messestand leisten können, eben im Rahmen dieses Pavillons mit einmieten können und präsentieren können und dann aber auch auf die Infrastruktur natürlich zurückgreifen.
Das sind in der Tat ziemlich viele Förderprogramme, auf die wir natürlich in unseren Shownotes verlinken werden. Was wäre denn zum Beispiel ein relativ neues Programm?
Also wir haben seit einigen Jahren, aber noch nicht so lange, ein Konsortialbildungsprogramm. Da ist es also so, dass wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass sich auf diesen Reisen nicht nur Partner in- und Ausland finden, sondern dass auch innerhalb der Delegation gelegentlich Partnerschaften entstehen. Und das haben wir aufgegriffen und inzwischen gezielt in Angriff genommen, indem wir bestimmte Projekte identifizieren im Ausland und Vorhaben. Dazu gibt es jetzt Projekterkundungsreisen beispielsweise. Haben wir die neue Hauptstadt in Indonesien oder Smart City Mailand oder Green City Kigali oder dergleichen. Also größere Vorhaben, die vielleicht für deutsche Unternehmen interessant sein können, die aber jetzt nicht so richtig wissen, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt komme ich denn da jetzt richtig rein. Sodass wir also auf diese Projekte oder Vorhaben zugeschnitten Reisen anbieten und dazu gezielt auch Konsortien suchen.
Und warum ist das so wichtig?
Es ist ja so, dass kleine Unternehmen manchmal auch solche Nischenprodukte haben, die alleine jetzt nicht so richtig den Abnehmer finden. Denn potenzielle Kunden im Ausland möchten ja gerne eine Systemlösung haben. Die wollen sich nicht alle Komponenten einzeln zusammenkaufen. Sodass es eigentlich ganz schön ist, wenn Unternehmen sich zusammentun können und sagen, ja, wir können gemeinsam eine Komplettlösung anbieten. Und dabei unterstützen wir sie halt, erstens mal sich untereinander zu finden, sich auch so ein bisschen zusammenzuraufen, ihr gemeinsames Produkt auch zu entwickeln und entsprechend zu präsentieren, sodass sie am Ende auf einer Konsortialreise, wo wirklich nur sie als Konsortium reisen, nochmal eben mit ihren Geschäftspartnern oder potenziellen Geschäftspartnern ins Gespräch kommen können.
Wo sehen Sie als Initiative denn die größten Chancen? In welchen Branchen und Märkten?
Also die Nachfrage ist insbesondere in den europäischen Märkten gerade. Ja, das hatte ein bisschen die Ursachen. Erstens mal in Deutschland ist man ausgelastet. Auf der anderen Seite hat sich seit Covid natürlich auch das Geschäftsgebaren der Unternehmen geändert. Es wird nicht mehr so viel gereist. Europa ist sowieso dichter, ist auch sicherer. Es sind viele disruptive Ereignisse weltweit, die auch einige Märkte eher unsicher erscheinen lassen. Was wir auch sehen, ist, dass zum Beispiel der Bereich Energieeffizienz immer interessanter wird. Wasserstoff war ein Riesenhype und jetzt hat sich das so ein bisschen oder konsolidiert sich gerade etwas, ja, so dass man also merkt, da waren einige Startups vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch am Anfang, die kommen jetzt gerade so ein bisschen ins Straucheln. Also da versuchen wir auch ein bisschen mit Vorsicht jetzt zu schauen, wo sind die Chancen am realistischsten. Ja, also der Bereich Energieeffizienz kommt gerade ganz gut in Energieinfrastruktur. Da kommen immer mehr Themen wie Cybersecurity, IT-Lösungen und so weiter. Denn wir haben andere Länder, die jetzt also technologisch zumindest was Hardware und so angeht, auch aufgeholt haben, sodass wenn wir Reisen nach Fernost haben, wir häufig darauf achten müssen, dass wir überhaupt ein konkurrenzfähiges Produkt im Markt anbieten können.
Europa ist also gerade besonders beliebt als Markt. Und welcher noch?
Afrika ist tatsächlich auch immer ein Schwerpunkt. Das hat auch mit der Afrika-Strategie der Bundesregierung zu tun, die da einen besonderen Fokus drauf legt, sodass es also auch noch andere Förderprogramme gibt, die man gut kombinieren kann mit unserem. Gut, und die anderen Märkte natürlich. Wie gesagt, wir sind weltweit unterwegs. Könnte ich jetzt keins kategorisch ausschließen.
Hätten Sie da mal ein Beispiel, wie sich so ein Markt öffnet und wie die Exportinitiative darauf reagiert?
Im Moment zum Beispiel gibt es in Ostafrika einen Trend zu Energieeffizienz. Also es war eine ganze Zeit lang so, dass Solar ganz besonders gut lief. Gerade in Afrika ist die Nachfrage nach Off-Grid-Lösungen sehr hoch. Dann hat aber eine Regierung angefangen und hat gemerkt, nee, Energieeffizienz ist auch wichtig und hat da also Regularien erlassen. Dann hat die Nachbarregierung, also die des Nachbarlandes, nachgezogen. Und jetzt ist das so in der ganzen Region ein Trend. Und jetzt brauchen die vor Ort natürlich Energieauditoren. Sie brauchen die entsprechende Technologie etc. Jetzt haben wir speziell jetzt in Ostafrika beispielsweise unser Projektentwicklungsprogramm, die unter anderem auch sogenannte German Training Weeks anbieten, wo sie lokale Stakeholder einladen und zu einem bestimmten Thema eine Woche lang weiterbilden. Als nächstes haben wir dann eine Geschäftsreise angeboten, die eben sich mit dem Thema Energieeffizienz insbesondere beschäftigt. Das Projektentwicklungsprogramm ist beispielsweise in Kenia, bedient aber Uganda und Ruanda mit. Kenia hat eine Energieeffizienzregulierung erlassen und als nächstes kam dann Ruanda dazu und Uganda ist nun auch dabei, sodass also die Geschäftsreise, die wir dann angeboten haben, eben auch über diese Länder ging. Dabei haben wir dann gesehen, dass in Kigali beispielsweise der City Council ein neues Stadtgebiet am Reißbrett entworfen hat und daran weiterplant. Das nennt sich dann Green City Kigali, wo eben solche Lösungen auch gefragt sind, sodass wir im nächsten Jahr voraussichtlich eine Projekterkundungsreise dorthin machen werden, genau zu diesem Thema, wo wir dann eben versuchen, Unternehmen da erstmal da heranzuführen und bei entsprechender Nachfrage hinterher zum Beispiel bei der Bildung von einem Konsortium auch unterstützen würden.
Was würden Sie sagen, sind deutsche Unternehmen beim Thema Energie und Energieeffizienz besonders gefragt?
Ja, Quality Made in Germany, das ist ja immer so der Klassiker. Es wird zunehmend schwierig, tatsächlich das auch als solches zu vermarkten. Es gibt viele Länder natürlich, vor allem im globalen Süden, da zählt das Argument noch. Da ist natürlich auf der einen Seite die asiatische, chinesische Konkurrenz relativ hoch. Auf der anderen Seite können da gerade deutsche Unternehmen doch damit punkten, dass sie beispielsweise viel Local Content akzeptieren und mit einbinden. Die Schulung lokaler Mitarbeiter dort vor Ort ist ein großer Faktor, der inzwischen gerade in diesen Ländern, in Afrika beispielsweise, auch sehr hoch angerechnet wird. Also das Produkt kann ruhig ein bisschen teurer sein, aber wenn darüber gewährleistet ist, dass also auch lokale Kräfte da mit von profitieren können, dann ist das auch immer wieder ein Plus.
Und in welchen Bereichen haben deutsche Unternehmen die Nase denn besonders weit vorn?
Ich glaube tatsächlich der Bereich Energieeffizienz. Und auch die Sektorkoppelung. Also wenn es darum geht, ne, bestimmte Sektoren, sei es Hitze, Wärme, Kälte, Energieerzeugung, Speicher und so weiter, alles zu vereinen, dann können wir, glaube ich, sehr gut punkten, ja, mit kompletten Systemlösungen. Also nicht nur einzelne Komponenten, sondern tatsächlich Komplettlösungen.
Vielen Dank an Angelika Fahan-Reimpel von der Exportinitiative Energie. Gleich sprechen wir mit Benedikt Hartmann, Energie- und insbesondere Wasserstoffexperte bei Germany Trade and Invest, über den zentralen Baustein der Energiewende. Aber zuerst die wichtigsten Fakten zur nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesrepublik. Konkret und kompakt.
Seit 2020 haben wir in Deutschland eine nationale Wasserstoffstrategie, die 2023 nochmal aktualisiert wurde. Diese Fortschreibung hat die Klimaziele noch einmal nach oben gesetzt, um so die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Deutschlands Elektrolysekapazität soll schon im Jahr 2030 nun nicht mehr nur 5, sondern 10 Gigawatt betragen. Dennoch dürfte der damit erzeugbare Wasserstoff nach Meinung von Experten nur 30 bis maximal 50% des deutschen Bedarfs decken. Den restlichen Wasserstoff muss Deutschland importieren. Die Strategie will nicht nur einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Sicherheit der Energieversorgung leisten, sondern will Deutschland gleichzeitig zu einem global führenden Standort für die Herstellung und den Einsatz von Wasserstofftechnologien machen. Auf dem Weg dahin sind noch einige Hürden zu nehmen. Insbesondere müssen die Produktionskosten gesenkt und die Erzeugungskapazitäten gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund umfasst die nationale Wasserstoffstrategie eine ganze Reihe von Maßnahmen, beispielsweise Investitionen in den Aufbau von Elektrolysekapazitäten und stabile Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Absatz von Wasserstoff. Die hohen Produktionskosten sollen kompensiert und der Ausbau einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur verstärkt werden. Das beinhaltet insbesondere den Aufbau eines Netzwerks, um Wasserstoff bereitzustellen und diesen auch speichern zu können. Ein weiterer Punkt ist die internationale Zusammenarbeit. Alleine kann Deutschland die Energiewende natürlich nicht schaffen. Nicht zuletzt, weil Deutschland von Wasserstoffimporten abhängig ist. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung in diesem Sommer eine Importstrategie verabschiedet. Gleichzeitig haben deutsche Unternehmen auch eine Menge zu bieten, insbesondere Technologien zur Gewinnung grünen Wasserstoffs. Bislang hat Deutschland mit 22 Ländern Abkommen, Partnerschaften und Allianzen vereinbart.
Was das für die Exportwirtschaft bedeutet, erörtern wir jetzt mit Benedikt Hartmann, dem Wasserstoffexperten von Germany Trade and Invest. Herr Hartmann, warum ist die deutsche Wasserstoffstrategie auch für die deutsche Exportwirtschaft ein Riesenthema?
Die nationale Wasserstoffstrategie oder deren Fortschreibung 2023 hat das Hauptziel, Wasserstoff zu importieren einerseits, weil wir eben mit unserer Elektrolysekapazität den Bedarf in 2030 nicht decken können. Daher müssen Leitprojekte oder Leuchtturmprojekte in Energiepartnerländern vorangetrieben werden. Und daher hat die Wasserstoffstrategie unter anderem das Ziel, Deutschland als Leitanbieter für Wasserstofftechnologien weltweit zu etablieren, das heißt deutsche Projekte weltweit zu positionieren und fördert dadurch diese Technologien der Herstellung von Wasserstoff und deren Derivaten, aber auch von Technologien im Bereich des Transports, der Infrastruktur und natürlich auch der Abnahme, also der Offtaker in Deutschland.
Beim sogenannten grünen Wasserstoff stammt die Energie für die Elektrolyse ja aus erneuerbaren Energien, also Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne. Grüner Wasserstoff ist daher klimaneutral. Für blauen Wasserstoff wird hingegen Erdgas verwendet, dabei entsteht CO2. Wovon sprechen wir hier?
Die Bundesregierung fokussierte sich in der Unterstützung bislang auf die Herstellung von grünem Wasserstoff. Allerdings ist blauer Wasserstoff natürlich auch als Brückentechnologie unabdingbar. Das hat die Bundesregierung auch erkannt und hat in der Importstrategie diese rechtlichen Rahmenbedingungen auch nochmal etwas erweitert. Das bedeutet, der blaue Wasserstoff heißt nun kohlenstoffarmer Wasserstoff und wird auch durchaus gefördert, soll aber auch ein Signal senden an Produzenten, Erzeuger im Ausland, damit Deutschland ein sicherer Abnahmehafen sein kann für die Erzeugung von Wasserstoff, grün oder blau. Bei blauem Wasserstoff sehen wir momentan noch den Vorteil, dass er einfach kosteneffizienter ist als grüner Wasserstoff. Das wird sich in naher Zukunft bzw. auf lange Frist ändern, denn aufgrund von Klimaschutzverträgen, aber auch aufgrund von sinkenden Stromgestehungskosten und sinkenden Instandhaltungskosten von Elektrolyseuren wird es dazu kommen, dass wir eine höhere Kosteneffizienz haben von grünem Wasserstoff und somit blauer Wasserstoff momentan als Brückentechnologie gesehen wird für die Etablierung des Wasserstoffmarktes.
Wo konkret sehen Sie denn Möglichkeiten für deutsche Unternehmen?
Also Chancen für deutsche Unternehmen gibt es im Bereich Wasserstoff eigentlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Das fängt an in der Stromerzeugung der erneuerbaren Energien, geht über die Elektrolyse bis hin zur Umwandlung von Wasserstoffderivaten, also Ammoniak, Methanol und synthetischen Kraftstoffen, wobei da die erforderlichen logistischen Aspekte natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus umfassen spezifische Projekte auch den Ausbau für die Schaffung wichtiger Infrastrukturen, Häfen, geeignete Transportnetze zum Beispiel für Wasserstoff, aber auch Erdgas, wenn wir über die Technologie CCUS, also Carbon Capture Utilization and Storage, also quasi die Abscheidung von Kohlenstoff sprechen, aber eben auch Anlagen wie zum Beispiel Entsalzungsanlagen, damit ausreichend Wasser auch für die Elektrolyse zur Verfügung steht.
Und wo stehen kleine und mittlere Unternehmen?
Diverse große Unternehmen, also Energieerzeuger insbesondere, die bilden die Nachfrage für spezifische Technologien, so wie Brennstoffzellen, aber auch wie Elektrolysehersteller. Auf der anderen Seite bedarf es da doch sehr spezifischer Technologie entlang der Wertschöpfungskette. Und insofern sind kleine Unternehmen auch sehr dominant in der Umsetzung von Projekten auf der ganzen Welt, die Auftragsbücher von Unternehmen wie zum Beispiel HTEC Systems oder Sunfire, ein Elektrolyseur aus Dresden, die sind voll.
Welche Unternehmen haben sich denn schon im Wasserstoffbereich etabliert?
Ja, also in Deutschland haben sich einige Unternehmen zum Ziel gesetzt, ganz weit vorne zu sein im internationalen Wasserstoffmarktdurchlauf. So hat sich zum Beispiel das Unternehmen HTEC System, das eine Tochter des MAN-Konzerns ist, das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 weltweit 1% des jährlichen Treibhausgases einzusparen. Und aufgrund dessen hat sich das Unternehmen auch den Namen Quest One gegeben, um hier wirklich auch ein Zeichen zu setzen. Ja, weitere deutsche Unternehmen bringen sich weltweit ins Spiel. Nicht nur Elektrolyseure, sondern auch Energieunternehmen. Ich spreche hier insbesondere von dem mittelständischen Unternehmen Enertrag aus der Uckermark, das durch das Megaprojekt Hyphen in Namibia mit einem, ja, mit einer Investitionssumme von rund 10 Milliarden US-Dollar den Vollausbau einer Elektrolyseanlage und damit der Erzeugung von jährlich 350.000 Tonnen grünen Wasserstoff bzw. Ammoniak produzieren kann. Damit werden ungefähr 6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ersetzt.
Welches sind denn die größten Auslandsmärkte?
Absatzmärkte für deutsche Technologien entlang der Wertschöpfungskette Wasserstoff ergeben sich dort, wo grüner Strom im Überfluss vorhanden sein kann. Das bedeutet, wo die Gegebenheiten zum Ausbau der erneuerbaren Energien optimal sind, lange Küsten für Offshore-Wind oder eben viel Sonneneinstrahlung für die Erzeugung von Photovoltaik. Aber insbesondere in den Ländern des globalen Südens verzeichnen wir eine sehr hohe Förderbereitschaft, um Wasserstoffprojekte umzusetzen. Marokko, Namibia, Chile, aber auch Australien sind Märkte, in denen die Produktion von grünem Wasserstoff ganz weit oben auf der Agenda steht und wo auch Energiepartnerschaften zwischen Deutschland jüngst mit Australien diesen Monat unterzeichnet wurden. Das heißt, dort, wo die Förderlandschaft positiv ist, dort, wo die Bedingungen für die Erzeugung von grünem Strom positiv sind, da sind Chancen für deutsche Unternehmen am besten.
Aber wahrscheinlich gibt es da auch Hürden zu überwinden.
Absolut. Die Länder, von denen ich jetzt sprach, haben auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, dass sie das zur Verfügung stehende Wasser nutzen. Ich spreche da gerade von Chile. Hier gibt es Überlegungen, auch das Salzwasser zu nutzen, in Namibia genauso. Die Technologie der Wasserentsalzung ist relativ weit vorangeschritten und bildet keinen großen Kostenträger. Auf der anderen Seite ist es immer in diesen Ländern, insbesondere in Namibia, davon auszugehen, dass wir ja vermeiden müssen, als Deutschland so eine Art postkoloniale Aktivitäten vor Ort durchzuführen, um vor Ort natürlich auch noch die lokale Bevölkerung einzubeziehen. Also hier müssen ganz klar sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden.
Wie ist es überhaupt mit Europa? Gibt es da eine Zusammenarbeit bezüglich der Wasserstoffstrategie oder bleibt das eine nationale Sache?
Wenn man davon spricht, dass wir den Wasserstoffmarkthochlauf in Deutschland vorantreiben möchten, dann ist das auch eine europäische Angelegenheit. Und wir sind nur mit unseren europäischen Partnern in der Lage, diese Herausforderungen zu stemmen. Ich spreche hier auch insbesondere über die Hydrogen Backbone-Initiative, eine Initiative, die Gasnetzbetreiber oder Fernnetzbetreiber in Europa zusammenbringt, um hier die Bereitstellung des Wasserstoffs in 5 verschiedenen Korridoren darzustellen, die nach Zentraleuropa führen müssen, um auch an das deutsche Kernnetz angebunden zu sein.
Wo würden Sie sagen, steht Deutschland momentan im internationalen Vergleich?
Projekte der deutschen Technologieanbieter sind auf der ganzen Welt vertreten. Das heißt, wir haben durch unsere Förderprogramme, die bilateral, aber auch multilateral, insbesondere Energiepartnerschaftsländern umgesetzt werden, haben wir schon sehr viele Meilensteine gesetzt. Die Bundesregierung hat durchaus hier etwas ins Rollen gebracht. Wir haben eine starke Nachfrage nach Technologie made in Germany. Also insofern kann man sagen, dass Deutschland das Ziel erreicht, Leitanbieter für Wasserstofftechnologien zu sein und auch zu bleiben.
Aber wahrscheinlich ist jetzt nicht alles nur positiv, oder?
Also was wir momentan verzeichnen, ist, dass der Hochlauf bislang eher unter den Erwartungen geblieben ist. Das hat verschiedene Gründe. Ich würde sagen, dass viele Abnehmer von Elektrolyseuren, also große Energieerzeuger, bislang relativ geringe Förderzuschläge bekommen oder diese eben aufgrund von regulatorischen Rahmenbedingungen, von komplizierter Bürokratie, von Produktanforderungen und Zertifizierungsprozessen einfach nicht so schnell umgesetzt werden können, wie wir das eigentlich erwartet haben. Dazu kommt die fehlende Bereitschaft, den Wasserstoff zu dem derzeitigen Preis auch abzunehmen. Die Projekte sind aber nicht aufgehoben, sondern sie sind eher verschoben, auch aufgrund der politischen Lage in Deutschland. Man weiß nicht so genau, wie geht das weiter. Wasserstoff ist natürlich ein Zukunftsmarkt und wir gehen stark davon aus, dass sich auch das nicht mit einer neuen Regierung ändern wird. Aber das sind Herausforderungen, die sich momentan die Technologieanbieter ausgesetzt sehen. Aber die Großwetterlage ist trotzdem immer noch positiv. Wir werden nicht darum herumkommen, den Wasserstoff als Energieträger zu nutzen. Er wird nicht in allen Feldern der Industrie, also in der Wärmeerzeugung vermutlich eher nicht, in der Mobilität eher nur im Schwerlasttransport, aber insbesondere in diesen sogenannten Hard-to-Abate-Industrien eingesetzt werden. Das heißt in der Stahlindustrie, in der Zement- und Glasindustrie, in der Chemie, wo insbesondere Wasserstoff und Wasserstoffderivate eingesetzt werden müssen, um die Ziele zu erreichen.
Also haben Sie die Hoffnung, dass die nationale Wasserstoffstrategie aufgeht?
Die Ziele sind ambitioniert, aber sie sind nicht unrealistisch. Und ich gehe davon aus, dass wir mit verschiedenen Skaleneffekten, mit einer Beschleunigung der bürokratischen Hürden, die wir in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene haben, dass wir da sehr schnell im Dialog mit Politik und Wirtschaft diese Ziele erreichen können.
Vielen Dank, Benedikt Hartmann, für diesen optimistischen Ausblick in eine klimafreundliche Zukunft und den Einblick in Chancen, die sich für deutsche Unternehmen bieten. Wenn Sie sich ins umfassende Thema Energie weiter einlesen wollen, schauen Sie unbedingt in unsere Shownotes. In unserer allerersten Podcast-Folge von Dezember 2022 haben wir uns übrigens schon mal mit der Wasserstoffwende beschäftigt. Hören Sie sehr gerne hinein. Lohnenswert ist ganz sicher auch unsere Folge zu Klimaschutz in der Industrie. Und in Folge 12 stellen wir viele weitere Förderprogramme für deutsche Unternehmen vor. Im Dezember widmet sich Weltmarkt dann dem Export von Architekturdienstleistungen. Deutsche Unternehmen können auch hier punkten, auch wenn kaum jemand darüber spricht. Wir tun es und hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.